Ja, von außen betrachtet war es so, dass es in Freital genauso wie in vielen anderen Orten in Sachsen, aber auch darüber hinaus, eine Mischung gab zwischen rassistischen Protesten eines Teils der Einwohnerinnen und Einwohner auf der einen Seite und eben immer wieder Anschlägen auf geplante oder schon bereits in Betrieb genommene Unterkünfte für Flüchtlinge und Asylbewerber. Und genau dieses Zusammenspiel zwischen rassistischen Protestformaten auf der einen Seite und realen Gewalttaten auf der anderen Seite stellt die eigentliche Herausforderung für die gegenwärtige Situation dar. Denn man muss sich ja klar machen, dass die Zahlen, die das Bundeskriminalamt jetzt vorgelegt hat, die Zahlen der Jahre 2012, 13, 14 und auch 15 bei weitem übertrifft. Und wir sind ja jetzt erst am Ende des ersten Quartals des Jahres 2016 angekommen. Und das heißt also, wir sehen hier eben die, man müsste fast sagen, die Früchte einer sich über anderthalb Jahre hinziehenden rassistischen Mobilisierungsformats in Gewalt umschlagen.
Du sprichst jetzt von einem Zusammenspiel. Bedeutet das, dass du das schon so einordnest, dass das sich gegenseitig sozusagen befruchtet? Also dass eben diese rassistische Stimmung auch denjenigen, die weitergehen und Sprengstoffexplosionen und so weiter praktizieren, umsetzen, dass die sich darin auch bestärkt fühlen und andersrum? Oder gibt es da auch Distanzierungsversuche?
Man muss zwei Dinge auseinanderhalten. Das eine ist ja die Frage, wer oder was stellt die Täterstruktur in solchen Kontexten dar? Und da haben wir ja in den vergangenen Monaten lernen müssen, dass es offenkundig zwei parallel laufende Täterstrukturen gibt. Das eine ist, dass es einen Großteil der Anschläge auf Asylbewerberunterkünfte von Leuten verübt werden, die zuvor nicht in irgendeinem rechtsextremen Kontext in der Öffentlichkeit oder auch den Sicherheitsbehörden aufgefallen sind, die sich also vorher nicht in der Neonazi-Szene bewegt haben etc. Aber auf der anderen Seite eben auch haben wir diesen durch die monatelangen rassistischen Proteste ermutigten neonazistischen Strukturen. Man muss sich einfach klar machen, dass Neonazis seit Anfang der 1990er Jahre wissen, dass eines ihrer zentralen Mobilisierungsthemen sind nun mal Flüchtlinge und Asylbewerber. Und wenn die entsprechenden regionalen Diskussionen auch laufen, wie sie sich das vorstellen, dann hat so etwas natürlich einen, na sagen wir mal, Ermutigungscharakter.
Vielleicht entmutigend war jetzt die Razzia, also es wurden ja 5 mutmaßliche Rechtsterroristen festgenommen und die werden einer Bürgerwehr FTL 360 zugeordnet. Erstmal kannst du zu dieser ominösen Bürgerwehr was sagen? Fiel die bisher auf? War die bekannt? Und was wird denen vorgeworfen?
Also offenkundig wird den festgenommenen Personen vorgeworfen, Mitglied bzw. Unterstützer einer terroristischen Vereinigung nach § 129a Strafgesetzbuch zu sein. Das ist ja zunächst erst einmal nichts anderes als auf den ersten Blick ein Ermittlungsparagraf. Und diese in Rede stehende Bürgerwehr soll für zahlreiche Brand- und Sprengstoffanschläge im sächsischen Raum verantwortlich zeichnen. Dabei muss man sich natürlich klar machen, woher diese Sprengstoffe stammen. Und das sind in der Regel eben offenkundig Sprengstoffe gewesen, die man sich über sogenannte Polenböller erschlossen hat. Das heißt also, man hat ganz gezielt eben diese Böller gekauft oder sich besorgt und dann eben das Material dazu verwandt, um dann selbstgebaute Sprengsätze zu bauen, die dann entsprechend gezündet worden sind. Das betrifft ja nicht nur Asylbewerberunterkünfte, sondern auch in Sachsen das beispielsweise Autos von Politikern der Linken etc. Und die zentrale Frage, die sich jetzt hier stellt, ist, welche Kriterien legt denn die Generalbundesanwaltschaft an, um jetzt ein Verfahren wegen Bildung einer terroristischen Vereinigung zu führen? Wir haben ja in den vergangenen Monaten mehrfach gesehen, dass die Generalbundesanwaltschaft dazugegriffen hat. Ich will noch mal erinnern an das Verfahren gegen die auch als Terrorgruppe apostrophierte Truppe Old School Society, die sich ja im Internet verabredet hat, Gewalttaten zu begehen. Und ich glaube schon, dass man hier noch mal schauen muss auf den spezifischen Rechtsterrorismusbegriff, wie er von den deutschen Sicherheitsbehörden favorisiert wird. Und insofern sehe ich hier schon eine neue Entwicklung, wenn man sich dieser Bürgerwehr jetzt explizit auch unter dem Begriff des Rechtsterrorismus zuwendet und das jetzt nicht nur als eine, ich sage jetzt mal, lose Folge von Brand- und Sprengstoffanschlägen interpretiert.
Okay, also wie ordnest du das ein, dass jetzt von Rechtsterrorismus in Bezug auf diese Bürgerwehr gesprochen wird? Also ordnest du das eher als positiv ein, so in die Richtung, naja, endlich wird man sensibel, auch also rechter Gewalt gegenüber und benennt das als Terrorismus? Oder denkst du, ein inflationärer Gebrauch dieses Begriffes würde vielleicht die verschiedenen Qualitäten von Gewalt vermischen? Gibt es da verschiedene Qualitäten überhaupt?
Aber in welche Richtung die Entwicklung geht, vermag ich jetzt schlicht und ergreifend noch nicht zu sagen, weil vieles wird natürlich davon abhängen, wie dieses Ermittlungsverfahren weitergeführt wird und wie auch die öffentliche Debatte darum weitergeführt wird. Das zentrale Problem der bisherigen Debatten um Rechtsterrorismus scheint mir darin zu bestehen, dass der Begriff eben auch in der öffentlichen politischen Diskussion so derartig verengt worden ist, nämlich auf konspirativ handelnde kleine Gruppen, die sozusagen hochkonspirativ mit illegalen Strukturen etc. ausgestattet sind. Und wenn wir in die Geschichte sozusagen auch in anderen Staaten, beispielsweise in anderen europäischen Staaten oder auch in den USA, in die Geschichte von rechtsterroristischen Aktionen gucken, dann wird man feststellen, dass das nicht unbedingt das Kriterium für die Entwicklung von Rechtsterrorismus ist. Wir hatten in den 1990er Jahren in den USA eine breite rechtsextreme Milizbewegung, die Brandanschläge, Sprengstoffanschläge und auch Erschießungen durchgeführt hat, ohne dass das sozusagen mit einer besonderen Konspirativität einherging. Und das heißt, die Frage, die sich hier stellt, ist, eine neue Diskussion zu führen hinsichtlich der Frage, ab wann spricht man denn von einer terroristischen Vereinigung oder gar nicht im juristischen Sinne, sondern wann spricht man von rechten Terror und wann ist von Terrorismus zu reden? Und da würde ich doch vorschlagen, das nicht erst anzusetzen, wenn sich eine Gruppe von vorzugsweise drei Personen in Bezug auf den NSU, ist das ja nach wie vor die vorherrschende Deutungsdiktion, zusammensetzt und in der Illegalität Sprengstoffanschläge und Mordanschläge vorbereitet und durchführt, sondern ich glaube, die Schwelle ist, dann anzusetzen, wenn sich eine Gruppe zusammentut, die systematisch nacheinander Gewalttaten gegen politische und weltanschauliche Gegner ausführt und das sozusagen auch in einer bestimmten zeitlichen Folge tut, sodass da eine Systematik und eine politische Intention erkennbar ist, unabhängig davon, ob es anschließend dann noch ein 30-seitiges Bekennerschreiben gibt oder nicht. Weil das sind alles diese Fragen, die ja bisher die Debatte um den Terrorismusbegriff oder den Rechtsterrorismusbegriff sehr stark dominiert haben. Also die an der Debatte um Linksterrorismus geschulten organisationssoziologischen Fragestellungen der Organisation von terroristischen Strukturen. Und ich glaube, da muss es einen Perspektivwechsel geben, der stärker in den Blick nimmt, dass es in der Neonazi-Szene eine weit verbreitete Affinität zu Gewalttaten gibt und dass offenkundig, das zeigen ja auch die Durchsuchungen der letzten zwei Jahre, immer wieder Waffen und sprengstofffähiges Material gefunden wird. Und insofern muss man eben hier nicht sozusagen nach mit der Lupe nach konspirativen Organisationsstrukturen gucken, sondern man kann einfach in den ganz normalen Wahnsinn einer Neonazi-Szene schauen und wird dort feststellen, dass es da eine hohe Gewaltaffinität gibt. Was natürlich nicht immer geschlossen werden kann, dann auf eine Professionalität auch tatsächlich solche Anschläge durchzuführen. Aber ich würde dafür plädieren, den Blick hinsichtlich der Frage, was versteht man denn unter rechten Terror, zu weiten.
Ja, vielleicht dein Vorschlag nochmal aufgegriffen und nicht nur in den Wahnsinn der organisierten Neonazis und dieses Feld geblickt, sondern vielleicht auch den Wahnsinn, was sich da parlamentarisch abspielt, ins Auge gefasst. Ist vielleicht ein bisschen spekulativ, aber zum Abschluss, wie schätzt du das ein? Ich meine, so eine Diskussion, die müsste natürlich auch auf politischer Ebene, denke ich mal, geführt werden. Und da ist ja gerade in Sachsen das Machtgefälle von CDU, AfD und der Ton noch mal ein bisschen harscher als in vielen anderen Bundesländern hinsichtlich beispielsweise der Gleichsetzung von Rechts- und Linksextremismus und dann analog vielleicht auch eben zu dem Terrorismusbegriff. Ja, vielleicht ist es ein bisschen spekulativ. Trotzdem, wie schätzt du denn ein? Denkst du tatsächlich, dass dein Appell auch fruchtet und du da, dass halt wirklich breiten Umdenken stattfinden können wird überhaupt in dieser Verfasstheit dieses Bundeslandes, so wie es jetzt gerade regiert wird auch?
Na gut, also ich meine, man muss jetzt schlicht und ergreifend mal sagen, das Verfahren wird ja nicht in Sachsen geführt, sondern durch die Generalbundesanwaltschaft und dann in der Nachfolge offenkundig durch das Bundeskriminalamt. Und das heißt, die Fragestellung nach veränderten Messindikatoren für die Frage, wann und unter welchen Voraussetzungen handelt es sich denn um Rechtsterrorismus, muss eine bundesweite Debatte sein. Ich halte überhaupt nichts davon, sozusagen den Fokus jetzt nur auf Sachsen zu legen, denn wir hatten ja auch Anschläge in anderen Bundesländern, die darauf verweisen, dass es eben auch organisierte Strukturen in anderen Bundesländern gibt. Ich glaube, die Debatte muss sowohl im politischen Raum geführt werden, auch offensiv geführt werden. Und da reicht es nicht aus, den Blick nach Sachsen zu richten, sondern da muss man schlicht und ergreifend die schiere Zahl der Angriffe auf Asylbewerberheime in den Blick nehmen und die Frage stellen, in welchen Regionen gibt es denn Strukturen, die in der Lage sind, systematisch auch Gewalttaten auszuüben. Und dann ist man, glaube ich, auch im Hinblick auf die internationale Debatte, siehe die Debatte um Rechtsterrorismus in Schweden oder in den USA, auf dem richtigen Weg.